Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Die eine Pandemie ist noch nicht vorüber, droht da schon die nächste? So haben Medien getitelt. An der Stelle darf ich Ihnen eine kleine Faustregel verraten. Wenn Medien in einer Überschrift eine Ja-Nein-Frage stellen, lautet die Antwort praktisch immer Nein. Weil wenn man Ja schreiben könnte, müsste man ja keine Frage stellen. Also droht die nächste Pandemie? Nein. Auch wenn Eilmeldungen, zumindest am Freitag, so klangen. Da hieß es zum Beispiel, erster Fall von Affenpocken in Deutschland bestätigt. Das erinnerte ein wenig an die Anfänge der Corona-Pandemie 2020. Die Verschwörungsindustrie ist erfreut und auch Journalistinnen und Journalisten, denn Aufregung in Medien geht ja immer gut. Reden wir gleich drüber. Und in Afghanistan müssen sich Frauen im Fernsehen jetzt verschleiern. Warum Männer das ebenfalls tun, sagen wir Ihnen gleich. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Am Wochenende habe ich wenige Nachrichten konsumiert. Vielleicht haben Sie eine Eilmeldung aufs Handy bekommen. Da steht dann sowas wie das hier.
Die Affenpocken breiten sich in Deutschland immer weiter aus. Nach dem Fall in München sind jetzt auch in Berlin mindestens 2 Menschen mit dem Virus infiziert.
Affenpocken, ja, allein dieses Wort erzeugt doch Angst bei uns. Und dann erst die Bilder davon.
Eine Verbreitung des Virus durch engen Kontakt, zum Beispiel durch sexuelle Übertragung, gilt als sehr wahrscheinlich.
Zwar seien schwere Verläufe nicht ausgeschlossen, meist sei die Krankheit aber als mild einzustufen.
Das heißt, wir hatten beides drin. Manche Beiträge und Artikel klangen alarmistisch, andere waren abwägend. Medien fragen auf jeden Fall, kommt die nächste Pandemie. Wir wollen jetzt nicht über Affenpocken sprechen, sondern wie Medien darüber berichten. Denn meine Kollegin Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion hat dazu am Wochenende geschrieben, sie fühle sich in einer Realsatire über öffentliche Erregungswellen. Und ich habe sie vorhin gefragt, warum.
Tatsächlich habe ich so ein wenig diesen Moment erahnt. Ich hatte mich die Tage vorher schon mit einem anderen Kollegen aus dem Wissenschaftsjournalismus in Deutschland ausgetauscht, der sich sehr mit Viren beschäftigt. Und da trendete das schon. Und ja, ich will es nicht Witzeln nennen, aber dann haben wir überlegt, wenn jetzt der erste Fall in Deutschland kommt, dann explodiert die Lage wahrscheinlich. Und dann war das Freitag der Fall. Gleichzeitig gab es diese Unwetterwarnungen in Teilen von Deutschland, wo dann Schulen geschlossen wurden und das alles in so einem Momentum. Und wenn man jemand ist in der Wissenschaftsredaktion, der beobachtet, wie zum Beispiel letztens große Publikationen über Zoonosen jetzt eher nur in der Fachcommunity Thema waren oder in den Wissenschaftsberichten oder auch der IPCC-Report, der letzte Weltklimarat, teilweise gar kein Thema, dann fühlt sich so etwas sehr surreal an, dass so ein Affenpockenvirus, wenn es dann daherkommt, auf einmal so eine riesige Aufmerksamkeit bekommt und die anderen darunter liegenden Metathemen,
die viel wichtiger sind,
ja, die eigentlich gelöst werden müssen, damit es zu sowas jetzt dann in der Form nicht kommt, wird es gut in den Griff kriegen, dass die dann weniger Aufmerksamkeit bekommen.
Das heißt, es läuft jetzt nicht besser als in der Corona-Berichterstattung?
Ich hatte das Gefühl, dass schon bestimmte Dinge, die vorher reflexartig passierten, nicht passiert sind. Also wenn man auf seinem Handy eine App hat von einem Medium, dann kommen da ja so Eilmeldungen und bei bestimmten neuen Entwicklungen wird dann gepusht, damit man eben als Nutzer sehr, sehr schnell auf dem jeweiligen Bericht ist. Das gab es am Freitag, aber das habe ich zum Beispiel nur einmal bekommen und habe dann überlegt, vom Gefühl her war das eher wenig. Und so ein Push, das ist natürlich gleich ein Breaking-Signal, dass da was ganz, ganz Besonderes, Schlimmes, Relevantes passiert ist, ja. Und da hatte ich das Gefühl, da wurde drauf verzichtet, auf Reichweite also auch zugunsten eines ruhigeren Kurses.
Obwohl es ein paar Meldungen auch gab und in einer stand auch so sinngemäß dabei, Eilmeldung, erster Affenpockenvirusfall in Deutschland, ist aber alles nicht so schlimm. Da fragt man sich auch, warum das dann gepusht wird, ne? Also wie sollte es denn laufen? Weil nicht melden geht ja auch nicht.
Wichtig ist zu wissen, wie so etwas bei den Menschen aufgenommen wird. Also das war ja auch bei Corona ein großes Problem. Wenn ich jetzt jemand bin, der mehr über das Thema dann wissen möchte, dann nehme ich die ganzen Informationen und übertrage sie auf mich. Also ich beziehe das auf meinen Einzelfall. In der wissenschaftlichen Einordnung oder auch was die WHO macht, wird das ja immer im gesamten Kontext gesehen. Und wenn dann jetzt so etwas in so Schlagzeilen gegossen wird und gepusht wird, erzeugt das natürlich den Effekt bei den Menschen, dass das für sie auch in der Form relevant ist, wie es eben für diejenigen, die sich strukturell damit beschäftigen, jetzt relevant ist. Und da muss man dann schon aufpassen, was möchte ich denn jetzt als Medium, als Zeitung, als Radiosender, als Fernsehsender erreichen? Also will ich die Nation in Wallung bringen, dass jeder persönlich Angst hat über Affenpocken, oder möchte ich aufklären?
Die Bild-Zeitung hat heute Morgen online getitelt, kommt jetzt die Affenpocken-Quarantäne?
Ja, gut, dass sie kommt, sage ich jetzt mal dazu. Überhaupt gar keine News.
Aber die
News
macht das wäre, nicht Angst? Ja.
Ja, die News wäre, es kommt keine Affenpocken-Quarantäne, weil da muss man jetzt auch mal wirklich sagen, das ist eine Sache mit einer langen Inkubationszeit. Und dann ist es natürlich gut, wenn Menschen, wo man den Verdacht hat, die könnten sich angesteckt haben, dass sie in Quarantäne kommen. Da hat wahrscheinlich jeder ein Interesse daran. Und dann wieder Stichwort Einzelfall, Gesamtfall. Alle haben daran ein Interesse, dass diese Quarantäne kommt. Aber man muss dazu sagen, dass sie für einzelne Menschen gilt, ist extrem, extrem unwahrscheinlich.
Und mit Affen hat es eigentlich auch wenig zu tun, ne?
Nee, die Wirte in dem Fall sind Nagetiere, ja. Und da habe ich vorhin auch interessant auch gelesen, und das ist vielleicht auch neu, anders als bei Corona, so eine Art Selbstreflexion innerhalb von Virologen, dass gesagt wurde, naja, so richtig gut im Benennen sind wir nicht der Krankheiten. Vielleicht müsste man da auch mal ran, damit eben diese Aufmerksamkeitsspiralen über Namen nicht so angefeuert werden.
Vielleicht hätte man von Nagetierpocken nicht so viel Angst oder vor Hamsterpocken oder so. Mit Affen verbindet sich vielleicht noch was anderes.
Ja, also das sind natürlich Mechanismen, die da auch reinspielen. Das ist etwas Besonderes, es erzeugt Bilder im Kopf. Und wir haben ja auch Viren, die relativ abstrakte Namen haben und die nicht ungefährlich sind, wo sich viele Menschen viele Köpfe zerbrechen. Aktuell Grippe, riesiges Thema. Das baut sich gerade in Australien auch auf. Aber das kennen wir auch schon und das hat bestimmte Menschen auch schon beschäftigt. Aber eben diese Affenpocken, das ist neu und das erfüllt einfach viele Sensationskriterien.
Ich habe jetzt mehrmals gelesen, dass vor allem Männer betroffen sind, die Sex mit Männern haben. Hat das eine Relevanz? Muss das berichtet werden? Spielt das überhaupt eine Rolle bei der Krankheit?
Das Beste, was ich dazu gelesen habe, das war von dem Infektiologen Leif-Erik Sander. Der hat nämlich genau dazu getwittert, MPXV, also Monkeypox, interessiert sich nicht für sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Es geht nur um engen Körperkontakt mit möglichst vielen Menschen. Dadurch kann sich das Virus verbreiten. Das ist alles. Jetzt kann man eben gucken. Küssen gehört auch dazu, Tröpfchen gehört dazu. Und wer da rumspekuliert, was wo Menschen gemacht hat und womöglich mit wem. Also in Pressekodex Ziffer 12, Diskriminierung, steht ganz klar, es gibt keinerlei Anlass jetzt hier über die Art und Weise, wie sich das verbreitet, zu spekulieren, sondern wir müssen darüber aufklären, auf welche Weise man sich anstecken kann. Und das kann überall da passieren, wo Menschen in engem Kontakt miteinander sind.
Über die Berichterstattung über die Affenpocken war das Katrin Kühn aus der Deutschlandfunk Wissenschaftsredaktion. In Afghanistan greifen die Taliban weiter durch, auch in Medien. Wir haben vor 3 Wochen schon darüber berichtet. Jetzt sind die Regeln noch mal strenger geworden. Seit dem Wochenende dürfen Moderatorinnen und Reporterinnen im Fernsehen nicht mehr ihr ganzes Gesicht zeigen. Sie müssen einen Gesichtsschleier tragen, sodass nur noch die Augen zu sehen sind. Silke Dietrich berichtet.
Schwarzer Mantel, schwarzer Schleier, schwarze Maske bis über die Nase. Nur die Augen der Moderatorin sind noch zu sehen. So muss Sonja Niazi nun vor die Kamera treten, wenn sie die Nachrichten verliest. Sie arbeitet beim TV-Sender Tolu News in Kabul. Als Moderatorin sollte ich eigentlich entspannt und ruhig sein, sagt sie hier, um keine Fehler zu machen, wenn ich den Menschen die Fakten und Nachrichten überbringe. Aber zum ersten Mal musste ich nun dabei diese Maske tragen. Und das hat sich ganz und gar nicht gut angefühlt.
Bei Donne Satz.
Außer Nachrichten liefen früher hier in den Fernsehstudios Programme wie Afghanistan sucht den Superstar. Tolu News hatte nicht nur die Rechte an Fußballspielen im Land, sondern daraus auch noch eine Castingshow gemacht. Zuschauerinnen und Zuschauer durften die besten Spieler für die Vereine mit auswählen. Das komplette Kulturprogramm hat Tolu News seit der Machtübernahme der Taliban vom Sender genommen. Nun dürfen Frauen nicht einmal mehr als Schauspielerinnen in Fernsehsendungen auftreten. Das sei unislamisch, sagen die Taliban. Dabei stehe nirgendwo im Koran geschrieben, dass eine Frau sich komplett verhüllen müsse, sagt die Moderatorin Sonja Niazi. Wir haben schon immer das Kopftuch getragen, auf dem Sender und auch sonst. Denn wir sind Musliminnen und der Koran schreibt das vor. Aber dass wir unser Gesicht nun verhüllen müssen, hat keinerlei Grundlage im Islam und auch nicht in unserer Kultur. In den letzten Monaten haben die Taliban nach und nach die Rechte der Frauen eingeschränkt. Sie dürfen keine langen Taxifahrten mehr alleine antreten, kein Flugzeug ohne männliche Begleitung betreten. Mädchen ab der 6. Klasse dürfen in vielen Teilen des Landes nicht mehr in die Schule. Viele Frauen mussten ihre Jobs aufgeben. Bei dem neuen Erlass geht es nun darum, dass alle Afghaninnen sich in der Öffentlichkeit verschleiern sollen. Am besten mit der Burka, steht darin geschrieben. Weiter steht dort, nicht ohne Grund das Haus zu verlassen, ist die erste und beste Methode, die scharia-gemäße Verhüllung zu beachten. Beim TV-Sender Tolo News haben nun auch die Männer beim Moderieren aus Protest eine schwarze Corona-Maske übergezogen. Das sei das Mindeste, was sie tun konnten, sagt der Geschäftsführer Shafiq Ghori.
Wir werden mit aller Kraft versuchen, uns dagegen zu wehren und Wege zu finden, Taliban davon zu überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist und dass es keine Zukunft hat.
Bislang sieht es allerdings nicht danach aus, dass sich die Taliban von den gemäßigteren Muslimen überzeugen lassen. Dass Frauen einen Schleier anziehen müssen, sei ein sehr sichtbares Zeichen, sagt die Moderatorin Sonja Niasi. Wichtig sei aber auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Frauen im Land bald gar keine Rechte mehr hätten. Wenn sie so weitermachen, werden die Frauen in Afghanistan komplett ausgeschlossen, sagt sie. Wir sehen ja schon jetzt, dass Frauen immer mehr an den Rand gedrängt werden. Mehr als fraglich, ob sich die Taliban davon beeindrucken lassen. Der sogenannte Tugendminister von Afghanistan betonte noch einmal, dass im Land nun islamische Prinzipien und die islamische Ideologie wichtiger seien als alles andere.
In Afghanistan müssen sich Frauen im Fernsehen jetzt verschleiern. Silke Dietrich berichtete. Wie seriös sind Quellen im Internet? Das können wir Journalistinnen und Journalisten vielleicht gut sagen, aber nicht jeder kennt sich damit aus. Seit 2019 gibt es eine Software, die Leuten dabei helfen will. NewsGuard heißt sie. Sie soll vor Fake News schützen, und zwar genau dort, wo sie auftreten, im Internetbrowser nämlich. Wir haben damals schon darüber berichtet. Jetzt gibt es eine Studie zur Frage, was Warnhinweise bringen. Christine Westerhaus hat sie sich angesehen.
Ein grünes Häkchen bedeutet vertrauenswürdig. Ein rotes Ausrufezeichen heißt Vorsicht, hier nimmt man es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Der Praxistest hat allerdings gezeigt, solche Warnhinweise auf Internetseiten führen insgesamt nicht dazu, dass Menschen signifikant mehr vertrauenswürdige Seiten nutzen.
Das klingt dann erstmal enttäuschend. Wir finden keine Zusammenhänge, aber wenn man genauer hinschaut, versteckt sich dahinter eigentlich eine recht positive Botschaft.
Sagt Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Denn die Studie habe auch gezeigt, insgesamt verirren sich nur sehr wenige Menschen auf dubiose Internetseiten.
Und das ist der Grund, warum wir dann auch keine Effekte sehen in der Studie, weil wenn halt die meisten Menschen praktisch diese Seiten nicht nutzen, dann bringen natürlich auch Warnungen vor solchen Seiten nicht viel. Also wo keine Nutzung ist, kann die Nutzung auch praktisch nicht reduziert werden.
Gleichzeitig mache dieses Ergebnis deutlich, dass das Problem mit Fake News möglicherweise überschätzt werde, so der Kommunikationsexperte.
Ich glaube, das überrascht viele, weil wir im öffentlichen Diskurs ja sehr uns große Sorgen machen über Desinformation. Aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was die durchschnittlichen Internetnutzenden so im Netz sehen, ist erstens nur ein sehr kleiner Anteil davon irgendwie sowas wie Nachrichten. Das sind vielleicht 2-3% von all den Dingen, die im Internet angeschaut werden. Und davon wiederum eben nur ein sehr kleiner Teil sowas wie Fake News Quellen oder politisch sehr einseitige, also qualitativ schlechte nachrichtigen Quellen. Also da sprechen wir dann von 0,0 irgendwas Prozent.
Die Menschen nutzten weniger Fake News, als es in der öffentlichen Diskussion oftmals den Anschein hat, sagt Christian Hoffmann.
Der wichtige Teil ist, glaube ich, dass wir sehen, dass einfach sehr, sehr wenige Menschen qualitativ fragwürdige Nachrichtenquellen intensiv konsumieren. Also die Verbreitung von diesen fragwürdigen Nachrichtenquellen ist sehr klein. Und das haben übrigens frühere Studien auch schon so gezeigt.
Bei bestimmten Nutzern gab es in der Studie zwar einen Effekt. Die User, die am häufigsten Falschinformationen konsumierten, schauten sich überwiegend hochwertigere Seiten an, nachdem sie NewsGuard 3 Wochen lang genutzt hatten. Christian Hoffmann ist dennoch skeptisch.
Erstens sind das keine sehr langfristigen Effekte, die hier gezeigt wurden. Das ging, glaube ich, über 14 Tage. Und zum Zweiten wurden halt diese Teilnehmenden dafür bezahlt, dass sie diesen Service nutzen. Und in der Realität ist dieser Service halt kostenpflichtig. Also nicht nur wird man nicht dafür bezahlt, sondern man muss selber dafür bezahlen, diesen Service zu nutzen. Und das bedeutet halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das dann tatsächlich genutzt wird, recht klein ist.
Deshalb ist das langfristige Ziel der NewsGuard-Entwickler, direkt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Gordon Krowitz, Co-Chef von NewsGuard.
So this is why our business model actually is to work with companies that install.
Die Unternehmen sollen unsere Software von sich aus auf ihren Internetseiten installieren. Es gibt zum Beispiel die Suchmaschine Neva, die die NewsGuard-Bewertungen direkt in ihren Suchergebnissen anzeigt, ohne dass die User das auswählen. Wir glauben, dass das der beste Weg ist, wie alle etwas über die Verlässlichkeit ihrer Quellen bei der Nachrichtennutzung lernen können.
Ob sich allerdings die Macher von Twitter und Co. ohne politischen Druck dazu bringen lassen, NewsGuard zu installieren, bleibt abzuwarten.
Berichtete Christine Westerhaus. Im Auto hören viele Leute Radio, weil fahren kann man nämlich nebenbei, während man hört. Gucken geht aber nicht, obwohl es ja mittlerweile auch schon viele Bildschirme gibt in der Autokonsole. Und irgendwann werden wir die auch nutzen können, wenn die Autos nämlich uns Fahrern schrittweise immer mehr Aufgaben abnehmen. Was bedeutet das denn für die Entertainment-Systeme im Auto? Das ist eine Frage, die in einem Labor in San Jose im Silicon Valley in den USA beantwortet werden soll. Markus Schuler hat sich dort umgesehen.
Der Sprung vom bisherigen Autoradio zum hybriden Unterhaltungssystem ist nicht sonderlich groß, zumindest äußerlich. Tablet-große Bildschirme sind wir in unseren heutigen Fahrzeugen bereits gewohnt. Was sich ändert, passiert quasi im Hintergrund oder unter der Haube.
We are an open independent media platform that allows the car companies.
Wir sind eine offene, unabhängige Medienplattform, die es den Autoherstellern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen selbst zu pflegen. Sie entscheiden und sie behalten die Kontrolle. Es gibt weder eine Anmeldung am Google-Konto oder bei Amazon Prime. Das ist Gerd Skaden. Er verantwortet unter anderem die Radiosparte bei Xperi, einem Tech-Unternehmen, das auf knapp 2000 Mitarbeitende kommt. Xperi ist auch so etwas wie das Lieblingskind der Autohersteller. Das liegt an seiner Neutralität. Die Firma liefert ein Grundgerüst in Form von Software, die sie an die Fahrzeugbauer lizenziert. Und die können damit ihr Autoradio an das eigene Design anpassen. Die Softwareplattform des Underdogs aus dem Silicon Valley ist zugleich auch eine Antwort auf die Ambitionen von Google, Apple oder Amazon. Die Tech-Konzerne drängen nämlich alle ins Cockpit, unter anderem mit ihren Sprachassistenten oder Angeboten wie Apple CarPlay oder Android Auto von Google. Die Tech-Unternehmen schöpfen so auch im Auto unsere Daten ab, wohin wir fahren, welche Musik oder welche Infos wir hören. Selbst Rundfunksender, kommerzielle wie öffentlich-rechtliche, machen sich damit unnötig abhängig von Google und Co. Xperi ist für viele Beteiligte auch deshalb attraktiv, weil es ein hybrides Audio im Fahrzeug möglich macht. Skaden erklärt. Das traditionelle Radio sendet in eine Richtung. Hier ist es ein sehr starkes Medium. Durch die zusätzliche Konnektivität können die Sender weitere Inhalte anbieten. Ein Beispiel. Wer künftig mit dem Auto von Berlin nach Stuttgart fährt, muss nicht andauernd den Radiosender wechseln, wenn man aus dem Empfangsgebiet fährt. Die Xperi-Software schaltet unbemerkt zwischen UKW, Digitalradio DAB und Internetstreaming hin und her. Radiosender können zusätzlich ihre Podcasts anbieten. Per Sprachsteuerung lassen sich die Podcast-Angebote durchsuchen. Special Interest Podcasts sind als digitales Audioformat stark im Kommen, aber im Auto sind sie noch unterrepräsentiert. Das liegt zum Teil daran, dass die Suche und das Auffinden bislang sehr schwierig waren. In ersten Fahrzeugen von BMW und Mercedes laufen die Radios bereits mit der Softwareplattform von Xperi.
Die Zukunft des Radios im Auto. Markus Schuler berichtete. Eine Meldung aus Äthiopien erreicht es uns. Dort hat es eine Verhaftungswelle gegeben in der nördlichen Region Amhara. Unter den mehr als 4.500 Inhaftierten sind auch mehrere Journalisten, laut BBC mindestens 5 Medienschaffende sowie 2 regierungskritische Fernsehkommentatoren. Der Vorwurf gegen sie, sie stehen unter Verdacht, Gesetzlosigkeit zu verbreiten, heißt es da etwas vage. In Amhara sowie in den Regionen Tigray und Afar in Äthiopien herrscht ein blutiger Konflikt zwischen der Zentralregierung und lokalen bewaffneten Gruppen. Menschenrechte wie die Presse und Meinungsfreiheit sind dort deutlich eingeschränkt. Die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed geht massiv gegen Kritik vor.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin, mein Name ist Gwyn Nissen. Ich bin Chefredakteur des Nordschleswigers. Das ist das digitale Medienhaus der deutschen Minderheit im Süden Dänemarks. Bei unserer Schlagzeile dreht es sich um die Wahl des Hauptvorsitzenden des Bundes Deutscher Nordschleswiger. Das ist die Dachorganisation der deutschen Minderheit und die wählt alle Jahre dann einen neuen Vorsitzenden bzw. ein neues Spitzenteam. Es gibt derzeit keinen Gegenkandidaten oder Gegenkandidatin gegen Hinrich Jürgensen. Das heißt, er wird wahrscheinlich 4 Jahre fortsetzen. Dagegen wird es einen Wechsel geben auf dem Posten des zweiten Vorsitzenden, denn dort hat es einen Herausforderer gegeben. Das ist auch so ein bisschen Generationenwechsel. Und das Ganze läuft morgen Abend ab bei einer Delegiertenversammlung, an der sich dann etwa 200 Mitglieder der deutschen Minderheit in Nordschleswig beteiligen.
Sie können sicher sein, was immer passiert auf der Welt, wie viele Nachrichtenmeldungen es auch gibt, wenn in Nachrichtensendungen berichtet wird, 3 Dinge kommen verlässlich: Fußball-Bundesliga, Wetter und die Lottozahlen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Und jetzt noch die Zahlen vom Lotto.
Die Lottozahlen.
Der Blick auf die Lottozahlen.
Die lauten
2,
16, 2, 32,
25,
25,
10,
28,
48
und die Superzahl 4.
1,
4.
Unser Hörer Björn Riesbeck fragt sich, warum eigentlich, und fragt uns das auch. Lottozahlen, Fernsehlotterie, Sportwetten, alles mit viel Präsenz im Fernsehen. Was soll das eigentlich? Warum so viel Werbung für etwas, was süchtig machen kann? Darüber habe ich mit ihm diskutiert im Podcast nach Redaktionsschluss. Mit dabei auch der Glücksspielforscher Tobias Heyer und der Medien- und Sportjournalist Fritz Lüders. Aktuelle Ausgabe von nach Redaktionsschluss finden Sie in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Gleich nimmt der Büchermarkt ab 16.10 Uhr die Nachtfähre nach Tanger, das neue Buch von Kevin Barry. Auf der Brücke begrüßt sie dann Nora Karches. Unser kleines Medienschiff ist in den Hafen eingelaufen. Medias Res mit Stefan Fries am Ruder. Tschüss.